Triple Double.
Der NBA Talk
auf meinsportpodcast.de.
Wir müssen mal wieder über die NBA sprechen. Das tue ich mit unserem NBA-Experten Patrick Rebin, der die letzten 6 Spiele der letzten Nacht sich angeschaut hat. Hallo Patrick.
Grüße dich.
Wir haben 6 Spiele gehabt und lass uns gleich mal in Medias Res gehen, weil wir haben gleich eine Überraschung hier. Die Cleveland Cavaliers gewinnen zu Hause gegen die Toronto Raptors und zwar sehr klar mit 126 zu 101. Was war da los?
Ja, es war einfach ein ziemlich heißes Spiel. Ja, nicht nur das Ergebnis verwunderte, sondern auch das Verhalten so mancher Akteure auf dem Parkett. Kawhi Leonard war zurück, scorte sogar 25 Punkte und dennoch lag Toronto eigentlich die meiste Zeit des Spiels nur hinten. Colin Sexton hatte 28 Punkte für die Cleveland Cavaliers und Kevin Love 16 Punkte und 18 Rebounds. Cleveland führte 91 zu 77, als eine Situation unter dem Korb eskalierte. Serge Ibaka und Marquis Chris kämpften bei einem Einwurf um die Position, also eigentlich was ganz Normales. Ibaka ging dabei zu Boden. Anschließend aber stand Ibaka auf, schubste Chris von hinten, griff ihm in den Nacken und schlug ihn. Chris antwortete ebenfalls mit einem Schlag gegen Ibaka, bevor die anderen Spieler dann die beiden Streithähne trennen konnten. Ibaka lief danach sofort in die Kabine, wo er auch bleiben musste. Beide Spieler wurden vom Spiel suspendiert, nachdem sich die Schiedsrichter zur Beratung zurückgezogen hatten. Leonard war bei 11 aus 19 aus dem Feld und dennoch schafften die Raptors es nicht, das Spiel sich zu eigen zu machen. Die Cavaliers machten einfach vieles richtig. Vor allem waren es die offenen Würfe, sprich eine eher schlechte Verteidigung, machten es ihnen leicht zu scoren. Und wenn wir uns mal so ein bisschen die Saison der Toronto Raptors anschauen, dann ist das eigentlich genau die Spielweise, die die Toronto Raptors so erfolgreich macht in dieser Saison und auch schon in der letzten Saison, dass du eben sehr, sehr viele offene Würfe nimmst, dass du vor dem Wurf nochmal viel passt und eben versuchst dir ja eine optimale Wurfausrichtung sozusagen zu verschaffen und einen optimalen Blick zum Korb zu bringen sozusagen. Außerdem kommen bei den Raptors langsam auch so leichte Ermüdungserscheinungen hervor. Das Spiel in Cleveland war jetzt bereits das dritte Auswärtsspiel in Folge. Die ersten beiden liefen nicht ganz so schlecht wie jetzt das gegen Cleveland. Aber natürlich ist das eine Belastung für die Spieler, vor allem so kurz vor den Playoffs dann nochmal solche langen Auswärtsfahrten machen zu müssen. Und ja, das ist dann natürlich auch gar nicht mal ganz so einfach für die Toronto Raptors dann da eben über diese Auswärtsfahrten, muss man ja schon sagen, oder über diese Auswärtsserien, das hochzuhalten, was sie eigentlich sonst so erfolgreich macht. Das Resultat dieser Ermüdungserscheinung waren dann letzten Endes auch 11 Turnover, die zu 13 Punkten für die Cleveland Cavaliers wurden. Und es waren einfach viele Flüchtigkeitsfehler im Spiel der Toronto Raptors. Dass es letzten Endes so klar wird, ist dann natürlich eine richtig große Überraschung. Aber ich denke mal, die Cleveland Cavaliers sind ja auch in dieser Saison eher aufs Tanken aus. Ansonsten bin ich mir auch relativ sicher, dass die gar nicht mal so schlecht gespielt hätten, wie sie es in der Saison öfter mal gezeigt haben und auch durchaus hätten mitspielen können. Aber dann wird das eben nicht so einfach, sich einen besseren Pick zu holen. Insofern, die Cleveland Cavaliers sollte man auf jeden Fall nicht abschreiben. Bin mal gespannt, wen sie jetzt dann in der Offseason nach dieser Saison so alles verpflichten können. Gerade auch natürlich im Hinblick auf den Draft und wie sie dann in der nächsten Saison aufgestellt sind und wieder angreifen können.
Das ist also der Sieg der Cleveland Cavaliers gegen die Toronto Raptors. Die Sacramento Kings, die möchten sich eigentlich auch noch gerne für die Playoffs qualifizieren, müssen dann aber solche Spiele wie letzte Nacht bei den Washington Wizards eigentlich gewinnen. 115 zu 21 hieß es aber am Ende aus Sicht der Kings. Auch hier gibt es die Niederlage und es ist eine bittere Niederlage im Kampf um die Playoffs.
Ja, es ist definitiv eine bittere Niederlage für die Sacramento Kings, die von Bradley Beal einfach irgendwie auf dem falschen Fuß erwischt wurden. Das Spiel war so ein bisschen, ja, ein kleines Wechselbad der Gefühle, kann man fast schon sagen. Zwei zweistellige Führungen für die Sacramento Kings. Am Ende jedoch war es dann nochmal ordentlich knapp. Beal schaffte 21 seiner 27 Punkte nach der Halbzeit, lässt damit die Playoff-Hoffnungen der Wizards weiterleben. Sie sind zwar momentan immer noch auf dem 11. Platz, aber nur 3,5 Spiele hinter dem 8. Platz im Osten. Das ist ja gerade das Spannende im Osten, dass wirklich noch so viele Teams da theoretisch die Möglichkeit haben, wenn die momentan qualifizierten Teams es dann doch vielleicht noch irgendwie so ein bisschen hinten raus verkacken, dass sie sich dann vielleicht auch noch für die Playoffs qualifizieren können. Ja, und diese 3,5 Spiele, das ist so ein bisschen die Hauptausbeute des Tages für die Washington Wizards. 3,5 Spiele. Es ist durchaus schwierig, aber es ist absolut nicht unmöglich, dass sie das noch aufholen können und dann am Ende dann auch noch vielleicht die Playoffs machen könnten. Für die Wizards wären die Playoffs ein Meilenstein. Sie haben John Wall wegen einer Verletzung verloren, Otto Porter Jr. zur Trade Deadline noch weggegeben und den verletzten Dwight Howard, der kaum spielt. Na, sollten sie noch die Playoffs erreichen, wäre das auf jeden Fall ein wahnsinnig großer Erfolg für das Team. Und natürlich auch für Bradley Beal, der sich jetzt auch in den letzten Wochen, in den letzten Monaten so ein bisschen zum Leader weiterentwickelt hat, weil er es eben musste. Ich habe es ja gerade eben schon gesagt, Spieler wie John Wall oder auch eben jetzt Otto Porter Jr., der zur Trade Deadline weggegeben wurde, und natürlich auch Dwight Howard sind das ja sonst, die solche Teams eher anführen würden, aber Bradley Beal musste sich entwickeln und Bradley Beal entwickelte sich, und das sieht eben auch genau der Trainer so. Hatte da auf jeden Fall nach dem Spiel dicke, dicke Props für Bradley Beal übrig, weil er eben jetzt auch dieses Spiel mal wieder für die Washington Wizards gedreht hat. Ja, bei den Kings, da ragte De'Aaron Fox mit seinen 23 Punkten heraus. Für Sacramento wird's langsam immer schwieriger, noch an die Playoff-Plätze anzuschließen, sind 4 Spiele schon hinter Platz 8. Den Utah Jazz müssen sich aber anstrengen, noch irgendwie vielleicht reinrutschen zu können, und müssen jetzt halt wirklich drauf hoffen, dass entweder Utah oder vielleicht auch sogar noch bis hoch zu den San Antonio Spurs die Spiele eben so verlieren, dass sie dann noch die Chance haben, in die Playoffs reinrutschen zu können. Bereits im ersten Viertel lagen die Kings mit 14 Punkten hinten, im dritten nochmal mit 12, und dennoch ließen sie sich's nicht nehmen, alles zu versuchen, die Aufholjagd dennoch irgendwie positiv zu beenden. Wir haben uns im ersten Viertel selbst in den Fuß geschossen. Das sagte De'Aaron Fox nach dem Spiel. Und so hart das vielleicht klingt, ist es durchaus zutreffend, so wie er es gesagt hat. Denn es war am Ende wirklich, wirklich knapp für die Kings, dass sie dieses Spiel noch hätten drehen können. Aber natürlich tut das dann extrem weh, wenn du im ersten Viertel schon mit 14 Punkten zurückliegst. Buddy Hield brachte die Kings mit 3 Minuten 41 auf der Uhr die erste Führung der zweiten Halbzeit nach einem 6:0 Angriff bei 112:111. Doch Jeff Green und Bradley Beal, die brachten die Wizards dann anschließend wieder auf 118:112 mit noch rund 50 Sekunden ungefähr auf der Uhr. Die Kings hatten im Anschluss dann nochmal die Chance, trafen aber nur einen aus 7 Schüssen, und so war dann eben am Ende die Niederlage besiegelt für Sacramento.
Sacramento verliert also. Die Houston Rockets, die werden die Playoffs erreichen, und die haben gegen die Charlotte Hornets mit 118:106 gewonnen. Dabei haben sie nur 28 Punkte von James Harden bekommen, der 7 von 21 nur aus dem Feld getroffen hat, immerhin noch 12-mal an die Freiwurflinie gegangen ist und da 11 Treffer hatte. 19 Punkte, 15 Rebounds gab es von Clint Capela, 16 Punkte, 9 Rebounds von Kenneth Faried von der Bank. Bei den Charlotte Hornets waren Nicholas Batum, Michael Kidd-Gilchrist und Cody Zeller krank, und deswegen musste der Restkader das übernehmen. Kemba Walker, wie immer, mit 40 Punkten, 10 Rebounds, 7 Assists hat er noch am Triple-Double geschnuppert. 14 von 20 traf er aus dem Feld. 15 Punkte von Frank Kaminsky, 13 Punkte von Dwayne Bacon. Für den Sieg reichte es am Ende nicht für die Charlotte Hornets. Die Detroit Pistons, die haben auch wieder ganz klar verloren gegen, wir müssen es inzwischen sagen, das Überraschungsteam dieser Saison, gegen die Brooklyn Nets. Die Brooklyn Nets gewinnen mit 103:75, und wir können uns an den Gedanken gewöhnen, dass wir die Nets dann auch in den Playoffs sehen werden.
Ja, absolut. Wir müssen uns an den Gedanken gewöhnen, dass wir die Nets in den Playoffs sehen werden, denn ich bin mir ziemlich sicher, dass an den Nets in dieser Saison kein Weg mehr noch dran vorbeiführt für eins der Teams, das jetzt noch nicht in den Playoffs ist. Du hast es schon gesagt, die Nets besiegen die Pistons hoch und schnappen sich dadurch auch den Platz Nummer 6 im Osten. Vor allem war es ein defensiver Sieg für die Brooklyn Nets. Topscorer war Spencer Dinwiddie mit nur 19 Punkten in Anführungszeichen, denn das Bollwerk, das stand definitiv defensiv. So schafften es die Brooklyn Nets, dass sie die Detroit Pistons bei der schlechtesten Wurfquote der letzten 3,5 Jahre hielt, ligaweit übrigens. Für die Nets war es der 4. Sieg in Folge, bevor nun eine ordentliche Belastungsprobe ansteht. Ich habe es gerade vorhin schon gesagt, bei den Toronto Raptors, dass 3 Spiele schon eine ordentliche Belastung sind. Bei den Brooklyn Nets stehen jetzt 7 Auswärtsspiele in Folge an. Überhaupt gar kein netter Schedule, so kurz vor den Playoffs. Vielleicht hatten sie sich das am Anfang dann auch so ein bisschen anders vorgestellt, als es noch nicht unbedingt darum ging, dass man in dieser Saison eben in die Playoffs kommt. Für die Pistons ging eine 5-Spiele-Siegesserie mit dieser Niederlage zu Ende. Topscorer der Pistons waren Andre Drummond mit 13 Punkten sowie Blake Griffin mit 10 Punkten. Und Griffin, der hatte auch nur eine grauenvolle Quote von 1 aus 10 aus dem Feld. Und ich denke mal, gerade in diesen in diesen Boxscores mit den Punkten sieht man auch wirklich, dass es einfach nicht gut war, was die Detroit Pistons da in diesem Spiel offensiv gebracht haben. 27,8% Wurfquote brachten die Pistons nur an den Start, knapp besser nur als die 27,1% der Memphis Grizzlies im Jahr 2015, und seitdem hat es nicht mehr so eine schlechte Wurfquote gegeben. Der einzige Rückstand der Nets war ein 5-4 am Anfang des Spiels. Danach rannten sie förmlich mit 14-4 davon und kamen dann auch nie mehr in den Rückstand. Sie führten 27-19 nach dem ersten Viertel, 61-35 zur Halbzeit. Im vierten Viertel, da kamen die Pistons dann nochmal so ein bisschen ran, zumindest mal auf 21 Punkte, bevor dann die letzte Puste auch noch weg war und die Nets zu 100-69 Führung ausholten. Ja, am Ende des Tages bleibt ein sehr, sehr hoher Sieg für die Brooklyn Nets und eine sehr, sehr bittere Niederlage für die Detroit Pistons. Ja, jetzt muss man mal schauen, in Detroit mal ein bisschen eine Fehleranalyse betreiben, gucken, was lief in diesem Spiel falsch und dann eben die Schlüsse draus ziehen, denn wenn man so in den Playoffs spielt, dann wird man nicht allzu lange in den Playoffs sein. Die Detroit Pistons, ja, momentan auch auf Playoff-Kurs, mag man fast gar nicht glauben bei solchen Ergebnissen, aber immerhin 4 Spiele auf Platz 7 noch vor den Orlando Magic auf Platz 9. Also die Detroit Pistons da auch auf ganz guten Wege eigentlich, haben jetzt eben, wie gesagt, den Platz Nummer 6 gegen die Brooklyn Nets verloren. Und ja, es wird nicht leichter, sagen wir mal so. Momentan müssten sie nämlich da gegen die Toronto Raptors antreten, und gut, die Toronto Raptors, die haben jetzt auch nicht so gut gespielt gegen die Cleveland Cavaliers heute Nacht, aber natürlich ist das immer noch mal etwas anderes als das, was die Detroit Pistons da aufgeboten haben.
Die Detroit Pistons unterliegen den Brooklyn Nets, die Boston Celtics unterliegen den LA Clippers mit 115-140, und eine Zahl, die besonders heraussticht, ist die Trefferquote der LA Clippers. 61,6% haben sie in der letzten Nacht aus dem Feld getroffen. Das ist eine unfassbare Quote. Von der Bank Lou Williams mit 34 Punkten, 14 von 20 aus dem Feld. 9 von 12 aus dem Feld hat Danilo Gallinari getroffen bei seinen 25 Punkten. Montrezl Harrell mit 20 Punkten. Aber das ist eine Trefferquote, die man so nur selten sieht. Und auch die 46,4% von hinter der Dreierlinie für die LA Clippers waren ein Wahnsinnswert. Die Boston Celtics hatten demnach keine Chance. Terry Rozier mit 26 Punkten, 10 von 14 aus dem Feld, war richtig gut dabei. Auch Kyrie Irving mit 18 Punkten und 11 Assists und 22 Punkte von Jaylen Brown. Aber die LA Clippers haben komplett alle Lampen ausgeschossen in der letzten Nacht. 140-115. Ein Spiel haben wir noch, und das war das Spiel der Oklahoma City Thunder bei den Utah Jazz. 98-89 geht es für die Thunder aus, und Dennis Schröder konnte überzeugen in seinen 30 Minuten.
Ja, richtig. Die Oklahoma City Thunder besiegen die Utah Jazz, und ein bekanntes Gesicht, du hast es schon gesagt, Dennis Schröder ragt dabei besonders hervor. Team-High von 24 Punkten für den jungen Braunschweiger, und durch den Sieg schafften es die Thunder außerdem auch die Season Series gegen die Jazz zu sweepen und geben den Kings die Chance, trotz ihrer Niederlage auf 4 Spiele an Utah auf Platz 8 dran zu bleiben. Im zweiten Viertel ereignete sich dann auch in dieser Partie etwas, das es nicht allzu oft gibt. Russell Westbrook wurde dabei erwischt, wie er die Fans der Jazz anschrie, verfluchte und sogar bedrohte. Er meinte dann nach dem Spiel dazu, die Fans hätten ihm gegenüber rassistische Aussagen getätigt, und er sei es einfach mittlerweile leid, dass er sich das bei Auswärtsspielen alles gefallen lassen solle, weil wohl gerade gegenüber den Oklahoma City Thunder bei den Auswärtsspielen sehr, sehr häufig wenig Respektvolles gesagt wird aus den Rängen der Heimfans. Und die Sicherheitsmitarbeiter der Jazz verteilten mehrere Warnungen an die betreffenden Fans, und das Team sagte nach dem Spiel, es würde sich dann mit dem Wortgefecht beider Parteien noch ein bisschen auseinandersetzen, um eventuelle Konsequenzen daraus zu ziehen. der adressierte, sage ich mal, der adressierte Fan der Utah Jazz, der äußerte sich auch nach dem Spiel noch in einem TV-Interview, sagte dort, dass weder er noch seine Frau, die beide von Russell Westbrook bedroht wurden, ihn da in irgendeiner Form attackiert hätten und er gar nicht wisse, wieso Russell Westbrook da so ausgerastet ist gegenüber ihm. Also mal gucken, was da noch für Konsequenzen dann draus kommen und welche Schlüsse dann auch dort draus gezogen werden. Es ist natürlich auch gerade in der NBA, wo die Fans sehr, sehr nah am Geschehen einfach dran sind, dann auch das Problem, dass man eben ja sehr, sehr leicht auch Einfluss nehmen kann auf das spielerische Geschehen. Und genau dieses spielerische Geschehen riss Russell Westbrook an sich, als die Jazz auf 89-83 rankommen konnten. Näher sollte es für Utah dann auch nicht mehr gehen. Westbrook, der befeuerte einen 9-1 Run, der die Thunder in ja schon relativ sichere Gefilde brachte. Bereits zum 19. Mal in der Saison schafften es die Jazz, einen Gegner unter 100 Punkten zu halten. Allerdings fehlt es dann einfach so ein bisschen an der offensiven Qualität bei Utah. Die trafen nur 30% Dreier, dennoch versuchten sie es weiter, warfen insgesamt 43 Dreier, knapp die Hälfte aller Würfe überhaupt aus dem Feld. Und Dennis Schröder, der holte sich zum 16. Mal in dieser Saison mehr als 20 Punkte, traf mit seinen 24 Punkten mehr als die gesamte Bank der Jazz sogar zusammen.
Das waren 6 Spiele der NBA. Das war Patrick Rebin, unser NBA-Experte, der diese Spiele mit mir zusammengefasst hat. Danke, Patrick.
Gerne.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz.
Jeder Sieg gegen Roger ist sehr speziell.
Am Platz.
Und sie ist eine, die von der Grundlinie so viel kann, die so eine tolle Übersicht hat, aber die nie die ganz großen Höhen erreichen wird, wenn diese beiden Schläge nicht klappen.
Auf dem Platz.
Vor die Füße von Sosa, dessen Rückhand landet. Longline im Netz. Einstand.
Chip and Charge. Auf meinsportpodcast.de.